Ich glaube, wir sind so erfolgreich, weil das, was wir tun, einfach sau authentisch ist, weil man, glaube ich, merkt, dass wir da hinten dran stehen und dass es kein kommerzgetriebener Gedanke ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja.
Movement. Branding for the Bike Industry. In diesem Podcast sprechen wir mit führenden Köpfen und Branding-Enthusiasten über die Kunst des emotionalen Markenaufbaus. Unser heutiger Gast ist Peter Bender. Peter ist Filmemacher und Fotograf, der vom traditionellen Kreativen mit Wohnsitz in Hamburg wieder den Weg zurück in seine Heimat und zu seiner Leidenschaft im Fahrrad gefunden hat. Für beides entwickelt er heute kreative Foto- und Filmkampagnen und fungiert als Marken- und Marketingberater für Winzer. Darüber hinaus verrät er uns einiges zu seiner eigenen Marke, Chin Chin Cycling. Dieses innovative Projekt vereint Radfahren mit kulinarischen Erlebnissen und unterstreicht die Bedeutung einer starken Markenidentität, die sich in seinem Fall vor allem durch authentische Erlebnisse und hochwertigen Inhalt auszeichnet. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hier sind Peter, Dominik und ich, Tim.
Für alle, die dich nicht kennen, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Stell dich doch mal kurz in zwei Sätzen vor. Wer bist du und was machst du?
Okay, Vorstellungsrunde. Also ich bin seit 10 Jahren als Filmemacher, Fotograf, DOP, Regisseur tätig, so ein bisschen Swiss Army Knife quasi. Ich mache alles, ich schneide Filme, ich fliege Drohne, ich fotografiere und bin nebenher natürlich auch noch dem Sport verfallen, würde ich sagen. Ich fahre mein Leben lang schon Rad und ja, Rennradfahren ist auf jeden Fall ein Riesenthema bei mir, Mountainbiken, Skifahren früher. Bin da ganz dankbar, dass mich da meine Eltern ziemlich früh zugebracht haben und ich glaube, das zieht sich auch so durch. Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, wo das alles so herkommt. Also ist ja bei vielen so. Ich glaube, ich habe viele Regisseure und DOPs getroffen, die irgendwie mal Skatefilme früher gemacht haben und ich denke, das war so, ja, so ein bisschen der Anfang von allem.
Also hast du Beginn schon auch Fahrrad-Content gemacht?
Fahrrad-Content war jetzt nicht unbedingt der Anfang, aber halt sozusagen so Skatefilme, ne, mit 15, 16 halt so VX 2100 und Fisheye und Skateboarden, Inlineskaten, viel gefilmt und, also doof gesagt, auch damals schon in der Schule eigentlich immer gewusst, okay, ich will mal irgendwas mit Medien machen, aber das hat man natürlich irgendwie so mit 16 auch noch nicht so ganz gecheckt, was es da für Möglichkeiten gibt, ne, also du hast ja in der Schule keinen Plan, was ein Director macht oder so, ne, oder was man in der Werbefotografie machen kann oder was es überhaupt für Felder gibt in dieser Industrie, das weiß man ja gar nicht.
Und Peter, du hast gesagt, durch deine Eltern bist du zum Radsport gekommen, erklär mal kurz, war es bei mir ja ähnlich.
Also ich würde sagen, meine Eltern sind einfach jetzt keine ambitionierten, keine Profi-Radsportler oder sowas, aber wir haben einfach angefangen, früh uns auf die Räder zu setzen, viel Mountainbike gefahren früher. Also ich bin auch sehr dörflich aufgewachsen, das heißt so, der Wald war direkt hinterm Haus, man konnte dann direkt rausfahren. Ich glaube, das war mein Papa schon super wichtig früher. Und ja, ich denke, wenn du das halt als Kind so drin hast, dann verfolgt dich das halt schon, ne? So dein Leben. Und so war es halt im Sommer Radfahren und im Winter war es Skifahren. So, ich kannte eigentlich nur die zwei Sachen, ne? Und wir haben das auch sehr, sehr viel
gemacht. Und dann beides bei euch in der Region, oder?
Radfahren hier zu Hause ganz, ganz viel. Also hier so, ich komme ja hier aus Rheinland-Pfalz, also in der Nähe von Mainz. Und da hast du ja irgendwie so am Mittelrheintal konntest du super viel schön Radfahren bei uns an der Nahe. Und ja, Skifahren war dann halt eher so Richtung Österreich, Schweiz. Das ist ja auch nicht so weit von hier. Ne?
Wie bist du zum Fotografen geworden? Regisseur, Drohnenoperator, Swiss Army Knife?
Also ich glaube, ich habe zuerst angefangen zu fotografieren. Relativ früh, mit 16, 17. Ich weiß, dass ich damals viele Nebenjobs hatte und von dem Geld, was ich quasi damals gespart habe, habe ich mir meine erste Kamera gekauft, habe angefangen für Skate-Magazine Fotos zu machen. Also ich war Inlineskater früher, das waren halt Inlineskate-Zeitschriften, das eine war fürs B-Mag zum Beispiel. Sehr viele Sachen fotografiert und auch für online, so den ersten Online-Content Dinge fotografiert, aber das war natürlich so no money involved zu der Zeit, ne? Es war halt alles super low. Und dann habe ich, glaube ich, so mit ein bisschen später angefangen, ein paar Hochzeiten zu machen, um da einfach ein bisschen Cash reinzukriegen. Ich denke, das haben auch viele mal gemacht. Das war eine harte Schule auf jeden Fall. Also das habe ich so 1-2 Jahre gemacht. Und ich denke, so zum Fotografieren lernen war das auf jeden Fall gut, aber es hat mir halt nie gebockt. So, es war einfach nur for the money. Aber von da aus war es dann echt. Ja, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Ich habe mich dann ziemlich naiv schon während meinem Abi so bei Paul Ripke in Hamburg beworben. Der ist damals so in dieser Facebook-Bubble, also da gab es ja Instagram eigentlich noch nicht, also so 2010 kam das ja erst alles. Aber da war Paul Ripke ziemlich groß auf Facebook, der hat Skifahrer fotografiert, das fand ich mega cool. Der hat damals Sachen mit John Olsen fotografiert, den fand ich eh super, super Skifahrer. Und dann habe ich gedacht, komm, probierst du einfach mal, machst dir mal ganz naiv irgendwie eine Bewerbung und versuchst da mal hinzugehen. Ne? Und so war ich dann eigentlich nach dem Abi danach direkt fast ein Jahr bei Paul Ripke in Hamburg und war da halt dann auf einmal voll in dieser Medienwelt drin, habe da so ein bisschen BTS-Fotos gemacht. Dann gab es damals auch diese erste... Ja, es war so eine Behind-the-Scenes-Folge, es hieß Life of Paul, wo wir ihn quasi so verfolgt haben, was er so tagtäglich macht. Bin ja dann da natürlich so über die, doof gesagt, ja, über die ersten 5Ds, die dann auch filmen konnten, halt voll auch in dieses Filmthema abgerutscht. Und so, ja, wurde es dann auch immer mehr zum Film und halt auch Richtung Schnitt. Hab dann da auch die, teilweise die ersten Episoden von seinem Life of Paul geschnitten. Und ja, habe mich dann danach dazu entschlossen, nochmal zurückzugehen nach Mainz, wo ich dann an der FH Mainz Time-Based Media studiert habe bis 2015. Und das war dann halt so die Kombination aus allem. Ne? Das war ein bisschen Grafikdesign, das war ein bisschen Animation, ein bisschen Editing, ein bisschen Kamera, ein bisschen Fotografie. Also da konnte man sich eigentlich ziemlich cool austoben. Und dann war es tatsächlich, da war ich wieder sehr naiv und habe relativ früh Julia Fröhlich angefragt, ob sie mich quasi repräsentieren möchte von Fröhlich Management in Frankfurt. Weil irgendwie habe ich gehört, es wäre gut, einen Agenten zu haben oder eine Agentin zu haben. Ja. Und damals war mein Portfolio, glaube ich, richtig scheiße. Also es war wirklich nur, es gab nur Skatefotos und es gab nur irgendwelche Skatefilme und Skifilme. Und ich habe halt nie irgendwie commercial gearbeitet, außer halt den Einblick, den ich bei Paul hatte. Und da meinte sie so, hey, du bist ein guter Typ und so, aber arbeite mal noch ein bisschen an deinem Portfolio. Ne? Und dann habe ich, das war so während dem Studium. Und als dann das Studium fertig war, habe ich dann, glaube ich, auch so viel schon ganz gute Sachen gemacht, dass ich dann einfach nochmal probiert habe. Und dann hat sie auch sofort gesagt, okay, let's go. Ne? Und ja, ich glaube, der nächste Schritt, den kennt ihr auch. Man wollte eigentlich fotografieren und filmen und dann ist man aber zu so ein bisschen zu einer eierlegenden Wollmilchsau mutiert, die einfach, doof gesagt, auch dann halt direkt Regie mitmacht, ne, weil die Budgets wurden da, glaube ich, auch schon knapper und es war dann so direkt, ja, kannst du nicht auch ein bisschen Regie machen? Und so hat sich das irgendwie immer mehr dann, ja, in den letzten 6, 7 Jahren entwickelt, bis dann quasi Corona kam, wo ich immer mehr Regie gemacht habe und eigentlich immer weniger Kamera und immer weniger fotografiert habe. Und ja, seit der Corona-Zeit würde ich sagen, konzentriere ich mich eigentlich wieder mehr auf die Sachen, die ich eigentlich vorher lieber gemacht hätte. Also mehr Kamera, mehr Film, mehr Fotografie und weniger Regie, weil ja, ich eigentlich mit diesen super großen Produktionen nicht so richtig gut zurechtkam, um ehrlich zu sein.
Du hast ja auch deinen Standort geändert, ne? Du bist ja wieder zurück in die Heimat gezogen dann, ne? Wann war das und was war da der Beweggrund, dass du das gemacht hast?
Genau, also ich war 2010, 2011 in Hamburg, bin dann quasi danach zurückgegangen nach Frankfurt. Ich hatte quasi meinen Studienplatz schon sicher in Mainz und wollte schon irgendwie wieder so hier zurück in die Region, weil ich schon so ein bisschen heimatverliebt bin. Ich finde es hier halt einfach super, ne? Hier kann man halt einfach auch geil Radfahren. Und ich hatte damals halt auch schon so einen kleinen Kundenkreis hier aufgebaut und den wollte ich halt nicht missen, ne? Und dementsprechend habe ich dann schon einfach versucht, immer näher wieder zurück hierher zu ziehen, bis ich dann dieses kleine Häuschen hier gefunden habe, in dem ja ich schon seit 8 Jahren jetzt mittlerweile wohne.
Cool, und du hast dich ja jetzt auch ein bisschen spezialisiert auf ein paar Branchen oder eine Branche. Sag uns da mal was zu.
Ich habe eigentlich schon immer, das liegt glaube ich auch so ein bisschen in der Familie, weil meine Großeltern hatten auch Weinbau, das heißt, die haben quasi ganz einfachen Wein gemacht. Man nennt es Fassweinwinzer, also die haben quasi einfach nur den Wein produziert und den im Fass verkauft, keine Eigenvermarktung gemacht, keine eigenen Flaschen hergestellt, aber man ist schon so da ein bisschen mit aufgewachsen. Also doof gesagt, als Kind war ich schon immer mit in den Weinbergen, in der Weinlese. Also ich kenne das halt von Grund auf und das hat mich schon auch irgendwie immer fasziniert, aber es war irgendwie klar, dass ich jetzt nicht in den Weinbau einsteige. So. Aber die Connection war halt da und so habe ich auch immer schon früher kleine Weingüter fotografiert, habe für die, ja keine Ahnung, Fotos von Flaschen gemacht, Porträts gemacht, weil man da schon gemerkt hat, okay, die brauchen ja auch Sachen für ihre Online-Präsenz, für was halt damals so aufgeploppt ist. Genau, und das ist natürlich jetzt mittlerweile durch Instagram und Social Media super crazy geworden, ne, dass da jeder ständig Content braucht. Und ja, so mache ich eigentlich mittlerweile für sehr, sehr viele Weingüter alles rund um Film, Foto, auch so ein bisschen fast schon eher so eine Richtung Beratung, was man überhaupt machen kann oder was wichtig ist. Helf denen da ein bisschen und ja, bin da schon echt so gerade seit 2020, würde ich sagen, ja, seit der Corona-Zeit sehr, 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 sehr tief eingestiegen, ja.
Und die Weingüter, für die du dort arbeitest, wie professionell sind die denn mittlerweile aufgestellt? Haben die dann irgendwie so eine Marketingabteilung da oder irgendwie gibt's das bei denen oder machst du da quasi alles aus einer Hand?
Es ist schon oft so, dass gerade die größeren Weingüter, also ich sag mal, die in Deutschland gibt es ja zum Beispiel den VDP, den Verband der Prädikatsweingüter. Das ist quasi wie so ein Dachverband von den 200 Besten. Es gibt aber abseits davon auch andere super tolle Weingüter, die nicht in diesem Verband sind. Ich sag mal so, da gönnt sich schon jeder auch irgendeine Position im Marketing. Also du hast da schon eine Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die im Marketing vielleicht arbeitet und da auch unterstützt, weil, doof gesagt, die Winzer selbst, die haben gar keine Zeit. Also die sind so beschäftigt mit dem Anbau, mit der Vermarktung, mit der Produktion. Die können sich nicht auch noch irgendwelche Stories ausdenken und schön Themen machen. Ne? Da musst du eigentlich schon jemanden da haben, der da ein bisschen vom Zeitgeist und auch von der Ästhetik eigentlich Leute wie uns sucht, die dann halt die Themen dann halt auch so fotografisch oder filmisch umsetzen. Es gibt aber natürlich auch Winzer, die mich einfach anrufen und sagen, Piet, ich muss irgendwas machen, ich weiß nicht, was ich machen soll, was wäre denn gut, ja? Also doof gesagt, vor 4, 5 Jahren hat, glaube ich, noch jeder einen Imagefilm gewollt, zum Beispiel, ne? So, das war ja so, ich brauche so einen Imagefilm für die Website, so ein 2-Minüter, der knallt, wo ich dann quasi alle positiven Aspekte da reinballere von meinem Betrieb. Das rate ich heute den Leuten ab. Da sage ich, das macht keinen Sinn. Also wozu wollt ihr das? Ja, also lasst lieber kleine Snippets machen. Ich sage denen auch, hey, es sind auch viele Sachen, dafür muss ich gar nicht kommen. Das könnt ihr auch selbst vom iPhone machen. Jetzt doof gesagt, ohne meinen eigenen Job kaputt machen zu wollen, aber einfach zu sagen, investiert Geld in sozusagen in Kreative wie uns und macht gewisse Sachen perfekt, aber macht auch vieles einfach on a daily basis mit dem iPhone. Ne? Versucht einfach authentisch zu sein, nimmt die Leute mit, so ein bisschen. Also es ist so eine Mischung aus Beratung und ja, sozusagen Produktion.
Lass uns doch mal einmal kurz die Brücke zu deinem Chin-Chin Cycling einmal kurz schlagen. Dein Projekt, wo du, also korrigier mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, wo Leute eine Tour buchen können bei dir, eine geführte Fahrradtour, die dann aber auch an Weingütern vorbeigeht, wo ihr dann Wine-Tastings macht oder irgendwie in irgendeiner Weise Hospitality dort erfahrt.
Okay. Genau, also Chin Chin, die Idee, die ist eigentlich schon seit sehr langer Zeit gewachsen. Also hier mit meinen besten Jungs, mit denen ich hier Rennrad fahre, die aber auch gar nicht immer hier waren, sondern der eine pendelt eigentlich auch die ganze Zeit zwischen Berlin und sonst wo. Also der ist Anwalt, der ist auch nicht ständig verfügbar. Und Michi, mein bester Kumpel von hier, der war auch eine längere Zeit in München, kam dann wieder zurück und es war eigentlich immer klar, dass wir irgendwann... Also doof gesagt, wir haben eigentlich gesagt, man kann hier bei uns zu Hause mega geil Radfahren. Das war schon eh immer klar, ob das Mountainbiken ist oder Rennradfahren. Die Landschaft ist mega geil, die Straßen sind der Hammer, es ist wenig los. Also dadurch, dass wir sozusagen, wir sind noch so im Rhein-Main-Einzugsbereich, aber wir sind zu weit weg von Frankfurt und Mainz, dass hier richtig viel los ist. Und es fängt auch so langsam an, dass es eher so strukturschwach wird hier. Und dadurch ist es dann einfach, die Straßen sind leer und es ist wirklich perfekt zum Radfahren. Und ja, dann kam Corona, Anfang Corona war ich mit meiner Freundin in London und da habe ich auch gesagt, okay, ich brauche zusätzlich zu der Fotografie und zum Film irgendeine Art von Ausgleich oder von Passion Project. Also das kennt ihr ja bestimmt auch, dass man immer mal was machen muss, so ein bisschen fürs Herz. Und man hat ja früher auch schon versucht, irgendwie, und das war immer so das Ziel, jedes Jahr gewisse freie Projekte zu machen, wo man einfach weiß, okay, hier verdiene ich jetzt kein Geld, aber das ist einfach geil fürs Portfolio, geil für mich, fühlt sich gut an. Und so war Chin Chin auch dann so ein Add-on, wo ich einfach gesagt habe, okay, wir machen das jetzt, wir waren in London in einer Bar und dann haben wir das irgendwie entschieden, dass wenn wir zurückkommen, dass wir uns hinsetzen und auf Instagram so einen Aufruf starten im Sinne von, wer hätte denn Bock, hierher zu kommen in unsere Region, Rad zu fahren, tolle Weingüter auszuchecken und dafür einen kleinen Obolus zu bezahlen. Also die Grundidee ist eigentlich so, als würde ich für euch oder für meine Homies einfach eine große Radtour organisieren. Ich verdiene daran keinen Cent. Und ihr kommt alle hierher, haben eine gute Zeit, probieren Weine, lernen coole Winzer kennen. Ja, das war so die, ne, das war so die Grundidee. Genau, und daraufhin gab es eigentlich schon eine mega Resonanz auf meinem Instagram-Kanal. Also es gab direkt so 100 Leute, die direkt geschrieben haben, gesagt haben, hey, ich bin sofort am Start, so egal, was es kostet, gefühlt. Ja, und dann haben wir uns die eigentlich direkt zusammengesetzt. Ich saß damals noch in so einem Coworking-Space hier in Bad Kreuznach mit einem Designer und haben schnell ein Logo gemacht und eine Website gemacht und habe dann die Jungs, mit denen ich Radfahre, ins Boot geholt. Und so haben wir das eigentlich so in einem größeren Kreis gegründet und dann die erste Tour 2020 gestartet, genau, vor 4 Jahren. Genau, und dann ging es eigentlich so los, dass die Touren auch, ja, wie soll ich sagen, eine relativ große Resonanz direkt hatten. Also dadurch, dass ich dann bei Paul damals war als Praktikant, hat der davon mitbekommen und hat es dann in seinem Podcast mit Joko irgendwie erwähnt. Daraufhin haben wir ultra viele Follower bekommen direkt. Also zumindest so, es war so an einem Tag so 2000 Follower mehr. Und Leute waren so auf unserem, oder hatten uns auf dem Radar. Und danach war es halt einfach super easy, die nächsten Touren anzukündigen. Es war eigentlich genau, also seitdem ist es so, wenn wir online gehen, sind wir eigentlich sofort ausverkauft. Weil wir können ja nicht so viele Touren machen. Wir nehmen immer 20 Leute mit, wir fahren immer 4 Tage, es sind immer 4 Nächte, wir fahren 3 Tage Fahrrad, wir besuchen immer 2 Weingüter und das Ganze kostet eigentlich nicht viel. So, es geht auch nicht ums Geld, es geht einfach darum, dass die Leute quasi so ein Bewusstsein haben für, dass man zum Beispiel auch hier in Deutschland echt eine geile Zeit haben kann, dass man nicht immer nach Mallorca fliegen muss und dass man sich so ein bisschen halt, ja, mit den Gegebenheiten halt vor Ort beschäftigt. Und ich glaube, alle sind auch immer ziemlich baff, wie toll es hier ist, was für tolle Menschen, tolle Weingüter, tolle Winzerinnen hier sind und echt geile Sachen produzieren. Und es gibt eigentlich nichts Geileres, wenn wir dann vorher durch die Weinberge fahren. Also es gibt dann ja auch geteerte Wege, wo man schön durchfahren kann und können sagen, hey, guck mal, da wächst das eine, da wächst der andere, das ist der Weinberg von dem. Und dann sind wir halt abends auf dem Weingut und probieren dann die Weine. Das ist eigentlich ein super geiles, rundes Ding, ja.
Okay, also ihr seid dann quasi immer abends zum Abschluss dann bei dem Weingut und macht dann die Weinverköstigung und bleibt dann da auch über Nacht und am nächsten Tag geht's dann weiter, oder?
Also tatsächlich sind die Touren haben immer einen festen Ort, von dem wir starten und da kommen wir auch immer wieder hin zurück. Also es ist meistens eine Location, ein Gasthaus, wo wir halt auch komplett verköstigt werden. Da gibt's Frühstück, da gibt's Abendessen und wir machen es meistens so, dass wir während der Tour mittags auf dem Weingut sind, also kurz für eine Stunde, anderthalb. Und da einmal alles sehen, also das heißt, wir gehen in den Keller rein, kriegen eine kleine Führung, es gibt mal so ein Mini-Schlückchen zum Probieren, aber wir fahren nie besoffen Fahrrad, so. Und danach fahren wir dann heim und nehmen dann abends die Weine von dem Weingut nochmal mit zum Abendessen, probieren die. Und meistens ist es auch sogar so, dass die Winzerinnen von dem Tag dann abends nochmal zu uns kommen und sich dann nochmal zu uns setzen und nochmal so in die Tiefe gehen und dann wird es meistens, ja, einfach ein schöner, geselliger Abend so zusammen. Und das verbindet halt die Leute sau, das ist super krass. Und mittlerweile ist es so für uns echt das Allerkrasseste, dass die Menschen, die hier waren, meistens alleine wiederkommen, ja, jetzt quasi die Region kennen, dass sie ihren Freunden empfehlen, vielleicht auch im Restaurant sitzen und sagen, hey, guck mal, das Weingut, das kenne ich, lass doch mal das trinken, ja, anstatt irgendwas aus dem Ausland. Das macht einen halt schon happy, ne? Und wenn die dann auch die Fotos machen und es wieder verlinken, da denkt man so, okay, mission accomplished. Das ist auf jeden Fall voll geil.
Ja, dann bist du ja so ein Lokal-Ambassador, kann man sagen. Das ist doch super. Dann holst du ein paar Leute da bei dir in die Region. Ich bin ja auch ein Riesenfan von der ganzen deutschen Weinregion. Die Nahe kenne ich jetzt nicht so, aber Mosel und Rhein, da bin ich auch sehr, sehr gerne, wenn ich früher im Außendienst irgendwo da oder heute auch noch da irgendwie zu Kunden muss und so weiter. Ich freue mich jedes Mal, egal auch zu welcher Jahreszeit. Ich finde es immer wahnsinnig schön. Also kann ich total gut nachvollziehen.
Ja, das ist natürlich auch hier so von der Lage her. Du bist ja hier, also ich wohne jetzt mitten in Rheinhessen. Das ist ja das größte deutsche Weinanbaugebiet. Und rundherum ist ja alles. Da ist der Rheingau, da ist die Nahe. Im Norden ist die Mosel, im Süden ist die Pfalz. Es ist ja alles hier am Ende. Also du kannst mit dem Rad, kannst du hier eigentlich in der Woche, kannst du alles abfahren. Ja, und dann hast du alles Wichtige in Deutschland. Da gibt's noch Franken, das ist ein bisschen weiter weg. Und Württemberg, da gibt's auch noch ein paar Sachen. Aber die meisten tollen Sachen sind halt hier direkt vor der Tür.
Wir haben bei uns am Dortmund und am Phoenixsee auch einen kleinen Weinberg. Den darfst du nicht vergessen, bitte.
Ich glaube, im Norden gibt es auch einen. Irgendwo bei Hamburg steht, glaube ich, auch noch einer. Ja,
Wie viel Zeit nimmt das jetzt so ein, das ganze Projekt für euch? Oder wie viele Leute seid ihr auch jetzt in der Organisation? Du hast vorhin gesagt, ja, du hast da zusammengesessen, habt schnell ein Logo zusammen gemacht mit dem Designer damals im Coworking-Space. Aber wie ist jetzt euer Team aufgestellt?
Genau, also wir sind zu dritt, genau. Also es ist Michi, Nils und ich, genau. Und Franzi, meine Freundin, hilft auch sehr viel. Gerade wenn dann die Touren vor Ort sind, dann sind quasi unsere Mädels auch immer dabei und helfen ein bisschen Van fahren, Fotos machen. Da gibt es schon immer viel zu tun. Aber so in der Orga vorher ist es mehr so, da sind wir sehr gesplittet. Also ich mache so den ganzen Medienpart, Nils macht den ganzen juristischen Bürokratie-Business-Part und Michi kümmert sich so ein bisschen um. Wir machen ja noch Klamotten und so Sachen, um Versand, um die ganzen Ideen hinten dran. Und genau, halt auch Kontakt mit dem unserem Sponsor zum Beispiel, die seit diesem Jahr dabei sind.
Wer ist das? Darfst du ruhig mal sagen, wer ist euer Sponsor?
Rose, genau, also Rose Bikes aus Bocholt, seit diesem Jahr quasi dabei, was wir auch ziemlich cool finden als deutscher Bike-Brand, genau.
Die fanden das gut auch wegen des Namens, weil ich habe gesehen, sie haben jetzt den Rose Rosé zum Beispiel, habe ich gesehen, das ist ja, glaube ich, auch so in dieser Kooperation entstanden.
Nee, wir sind da Anfang des Jahres eigentlich ziemlich blauäugig auf Rose zugegangen, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir merken, ihr seid gerade so ein upcoming Bike-Brand, ne? Also das, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, aber das war ja schon irgendwie eine Marke, die in den letzten Jahren extrem sich ins Positive entwickelt hat, punkto Design, punkto Räder, Qualität, wo wir einfach gesagt haben, okay, ich glaube, da wären wir gerne dabei. Also klar, es gibt ja noch einen anderen deutschen großen Bike-Brand, der hier noch ein bisschen näher wäre, der hätte auch gut gepasst, aber die sind mittlerweile so groß, dass man da, also bei Canyon hätten wir, glaube ich, gar nicht mehr reingepasst, weil das einfach die Maschinerie ist zu groß, also da würden wir keine Rolle spielen. Und wir dachten, okay, bei Rose können wir vielleicht noch eine schöne Partnerschaft machen, auch so deren Marke noch ein bisschen mehr halt hier so in Deutschland etablieren, ne? Und die sind auch super happy, wir hatten jetzt letzte Woche einen Call, ja, machen nächstes Jahr auch, wie gesagt, eine Tour zusammen hier bei uns.
Ja, die haben sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt, muss ich sagen. Ich kenne die auch schon lange, seit den 90er Jahren. Und das ist Tag und Nacht quasi, was die heute machen. Ne? Früher mit ihrem hatten sie ja ihr eigenes Label, was Red Bull hieß. Und heute machen sie die Rose-Räder. Nee, das ist designtechnisch und auch so von der Innovation her, ganze Gestaltung und so weiter, das ist wirklich Next Level. Du schreibst auf der Webseite, dass ihr vor allem eine junge urbane Zielgruppe ansprechen wollt mit diesen Ausfahrten. Jetzt hast du natürlich vorher schon gesagt, dass ihr überrannt werdet, wenn ihr es freischaltet und die Leute sofort diese Touren dann ausbuchen. Jetzt würde mich trotzdem mal interessieren, wie erreichst du denn diese jungen urbanen Leute aus Bad Kreuznach heraus?
Also auch da auf jeden Fall ist Social Media, ist, glaube ich, da unser wichtigstes Tool. Die meisten Leute, die uns folgen, sind ja keine Leute von hier, sondern das sind, ich würde mal sagen, das Zielpublikum ist irgendwo zwischen 20 und 40, wohnt in Hamburg, in München, in Berlin, vielleicht sogar auch außerhalb Deutschlands. Also wir hatten auch schon Kunden aus Amsterdam, aus Kopenhagen, aus Belgien, die es bis zu uns schaffen. Und ich denke einfach, dass wir die auf Instagram halt abholen, weil wir da recht viel Gas geben, viel Stories machen, sich die Leute das dann auch vormerken und ja, dann... Heute ist zum Beispiel so ein Tag, wo unsere Touren online gehen, dann hoffentlich gleich auf unsere Website gehen und buchen.
Ja. Und habt ihr da, klar, ihr habt jetzt schon mal von 2 auf 4 Touren erhöht dieses Jahr. Habt ihr sonst noch irgendwelche Expansionspläne für die Zukunft, dass das vielleicht, ich sage jetzt mal rein theoretisch, 12 Touren im Jahr sein könnten, also jeden Monat eine so ungefähr?
Das ist eine wichtige Frage, werden wir auch, also das werden wir auch quasi häufig gefragt, aber das wird nicht gehen, weil natürlich wir auch alle andere Jobs haben. Also ich bin der einzige Freelancer von uns. Und die anderen Jungs haben feste Jobs, das heißt, die könnten sich die Zeit auch gar nicht frei machen. Und ich glaube auch, da das schon echt ein Herzensprojekt ist, so doof, wie sich das anhört, ich glaube, man könnte gar nicht so viele Touren mit so viel Ambition und Herzblut auch machen. Also du musst schon extrem Bock drauf haben. Ich glaube, die Weingüter sollen sich auch nicht wiederholen. Also versuchen auch jedes Mal woanders hinzufahren. Ich meine, das soll ja auch für uns irgendwie spannend bleiben. Und ich denke, so bleibt es spannend, weil es ist schon auch sehr kräftezehrend. So, ich sag mal, eine ganze Woche oder 4 Nächte, 3 Tage Radfahren, trinken, schauen, dass alles irgendwie funktioniert, fotografieren, filmen. Da bist du danach auch K.O. Also und dann musst du ja auch noch sonst irgendwie deiner normalen Arbeit nachgehen. Deswegen, ich glaube, das wäre dann zu viel, wenn wir dann noch mehr Touren machen würden.
Was sind denn so die Pläne für 2024 jetzt fürs nächste Jahr? Wie sieht die Zukunft aus, die nahe Zukunft?
Genau, also tatsächlich für 2024 in dem Sinn haben wir schon krass expandiert. Es gibt eine erste Kollaboration mit einem tollen Hotel in Südtirol, in Bozen, wo wir quasi das erste Mal ins Ausland gehen und quasi die Idee dahin bringen. Also quasi gleiches Konzept. Wir fahren Fahrrad und besuchen Weingüter. Haben da auch alle Weingüter schon fix, haben das Hotel schon fix und tatsächlich ist die Tour auch schon ausgebucht, weil das über das Hotel lief und nicht über uns. Und dann gibt's eine Rennradtour im Juli hier bei uns, also ganz klassisch, wie die ganze Zeit. Dann gibt's im Anfang August was Neues, und zwar eine Gravel-Tour. Das heißt, dass wir sozusagen noch ein bisschen näher an den Weinbergen quasi mit Gravel-Bikes durch die Weinberge fahren können, was, glaube ich, persönlich super, super cool ist. Und da haben wir auch den Sponsor mit eingebunden. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass für alle Leute, die noch nie gegravelt sind, können sich quasi von Rose vorab schon quasi sagen, okay, sie hätten gerne das Bike in der und der Größe. Die bringen die Bikes mit, die können die quasi eine Woche oder die Tage halt Probe fahren. Und das ist halt voll die geile Möglichkeit sozusagen, um da so ein bisschen reinzuschnuppern, sage ich mal, ne? Weil es ist ja schon auch ein Invest. Genau, und dann eine Woche später kommt dann quasi Rose schon, die kriegen dann quasi ihre eigene Chinchin-Tour mit ihren Athleten, Influencern, Ambassadoren mit ihrem Team. Genau, das organisieren wir dann für sie.
Ja, ja, klingt super.
Ja, richtig cool. Also habt ihr ein richtiges Movement gestartet bei euch?
Ein bisschen, ja.
Ja. Sehr schön.
Ja. Wollte ich fragen, wie du die Entwicklung der Bike-Branche, was das ganze Thema Branding betrifft, so beobachtet hast. Du hast ja gerade dieses Beispiel Rose genannt. Wie findest du, hat sich die Bike-Branche in den letzten 10 Jahren einfach mal so entwickelt? Also was jetzt so Markenführung und vielleicht auch die Ansprache an neues Klientel und so weiter anbelangt?
Finde ich, ist auch eine schöne Frage. Da würde ich sogar einmal zurückgehen, ganz, ganz zurück, als ich früher noch am Skatepark war, bei mir in meinem Dorf, wo ich jeden Tag geskatet bin. Da fuhr nämlich früher immer ein heutiger Kumpel von mir vorbei mit seinem Rennrad. Ich habe den immer belächelt für diese hässlichen Klamotten und für dieses hässliche Fahrrad. Ich dachte immer so, wie kann man das freiwillig machen? Das sieht so scheiße aus. Ne? Hätte ich mal lieber früher.
In deinen engen Hosen.
Ja, ja, aber es sah so schrecklich aus mit diesen bunten Trikots. Ihr wisst ja, wie das aussah.
Ja, wie ein Rennauto sah es immer aus.
Ja, Horror. Überall alles voll mit irgendwelchen Marken. Und ich fand das auf jeden Fall immer ganz, ganz unästhetisch und fand damals, wenn dann überhaupt nur Mountainbiken cooler. Das, aber so Rennradfahren war für mich komplett out of this world. So, das ging gar nicht. Aber dann, klar, wenn man dann vielleicht jetzt mal so 10 Jahre zurückgeht, ich glaube, damals hat zum Beispiel Rafa sehr viel Gas gegeben, so im Marketing, hat mich damals komplett abgeholt. Also ich fand damals auch so die ganzen Visuals und die Filme, die die gemacht haben, die Produkte. Also gefühlt waren das so die ersten Klamotten, die mal ein bisschen schlichter waren, mit weniger Logo, ne, mit weniger krassen Farben und einfach mit viel mehr Ästhetik, also wo man sich so dachte, okay, das ist schon eher so ein Lifestyle-Produkt. Also eigentlich möchte ich Radfahren, um die coolen Klamotten anzuziehen. Das war schon eher so, ne, der Gedanke mit coolen Brillen und Helm und allem. Und das war ja noch lang vor dem Boom, der jetzt eigentlich erst auch quasi in der Corona-Zeit so richtig kam, würde ich sagen. Und ich denke, dann haben sich natürlich auch so andere Marken wie Marp und Paranormal entwickelt, die einfach mittlerweile, ja, ich glaube, durch und durch auch irgendwie fast schon Lifestyle-Marken oder fast schon, ja, irgendwie Klamotten-Marken, wo du sagst, okay, die kommen aus dem Sportbereich, aber die gibt's mittlerweile ja auch sogar in, zum Beispiel bei Asphaltgold oder so zu kaufen, ja, was eigentlich überhaupt nichts mit Radfahren zu tun hat, aber dann kriegst du jetzt auch ein paar normale Sachen so. Und du denkst, okay, das haben jetzt schon irgendwelche Leute an, die selbst noch nie auf dem Rad saßen. Also ich finde, die Entwicklung ist schon krass, auf jeden Fall. Ich finde natürlich auch, dass Marken wie Canyon extrem gepusht haben in Deutschland. Also dass da auch einfach eine Möglichkeit war, auch an gute Bikes zu kommen für ein bisschen weniger Geld. Also du kannst, doof gesagt, du kannst ja für ein Geld, für ein Rad kannst du ja 10, 12, 15.000 Euro ausgeben, wenn du willst, irgendwie bei Specialized oder sonst wo. Aber dass dann auch Marken wie Canyon und Rose, sag ich mal, geile Bikes, die super fahren, auch für weniger Geld schon auf den Markt gebracht haben, hat bestimmt auch extrem geholfen, ja. Und da wurde auch einfach extrem viel Content gemacht. Das hat mich damals auch immer voll abgeholt, ja. Würde ich schon sagen.
Ja, voll cool. Jetzt haben wir ja relativ viel, oder du hast relativ viel über Content und Social Media gesprochen, was ja auf jeden Fall auch so ein Teil deiner oder einen großen Anteil deiner Arbeit ausmacht. Und was glaubst du, woran liegt das, dass ihr so erfolgreich seid im Social Media mit eurem Projekt?
Ich glaube, wir sind so erfolgreich, weil das, was wir tun, einfach sau authentisch ist, weil man, glaube ich, merkt, dass wir da hinten dran stehen und dass es kein kommerzgetriebener Gedanke ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, ich denke, du merkst einfach heute, wenn jemand einfach irgendwie schnelles Geld machen will und irgendwie ein Produkt auf den Markt bringt, um das irgendwann bestmöglich zu verkaufen, und so ist es halt bei uns nicht. Ja, es ist eher manchmal eher andersrum, wo man sich fragt, warum sind wir eigentlich so dumm und machen das? Ja, es ist so viel Arbeit für nichts, aber es tut einem gut und es hat dann einen positiven Impact am Ende. So, ich glaube, das merken die Leute.
Cool. Also denke ich auch, ich wollte es nur einmal hören, dass du es einmal sagst. Ich glaube, das ist oft so der Fehler, ne, bei diesen ganzen Social-Media-Ideen auch, wenn die so aus dem, also ob kommerziell oder nicht, also kommerziell ist ja auch nicht schlimm und schlecht und Geld verdienen ist ja auch okay, aber wenn die Motivation hinter Social-Media ist, Social-Media zu machen, dann ist es meist einfach nicht so ergiebig. Aber wenn halt erstmal was Gutes dahinter steht mit einem Wert für die Leute auch, dass die halt auch was nachher dafür bekommen oder was erleben können, was halt irgendwie so toll ist, wie leicht Social-Media dann sein kann, finde ich cool.
Absolut. Ich meine, natürlich muss man sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn man da noch mehr in der Radwelt machen könnte, aber da geht es ja auch, momentan ist eh, kriselt es eh überall ein bisschen. Ich denke, das merkt jeder. Ja, ich glaube, die Radbranche ist jetzt an einem Punkt, wo so ein paar fette Jahre waren. Jeder hat jetzt aber mittlerweile mal 2, 3 gute Räder zu Hause oder mal eins zu Hause und die Hallen sind voll. Ne? Das ist schon ein Problem. Es geht bei uns, bei den Winzern ist es genauso. Ne? Die Hallen sind voll mit tollem Wein und vielleicht habt ihr es mitbekommen, Wein muss mittlerweile schon vernichtet werden, weil zu viel da ist.
Das ist hier in Dortmund noch nicht angekommen. Nee.
Das ist tatsächlich gerade so. Also in Württemberg zum Beispiel wird Wein gerade zu Essig umgewandelt und zu Putzmittel, weil zu viel da ist. Also es ist wirklich verrückt. Da würde man schon, da würde ich natürlich schon gerne mehr machen, mehr filmen, mehr fotografieren. Aber ich denke auch, dass da alle schon auch so ein bisschen aufs Geld schauen müssen am Ende.
Und was glaubst du, wie könnte man jetzt, also wenn wir jetzt gerade bei der Situation sind, ist ja offensichtlich schwierig, jetzt bleiben wir mal kurz bei der Radbranche. Was meinst du, wie kann man denen helfen bezüglich Social Media, Kampagne, was kann man unternehmen? Also was glaubst du, was würdest du raten, wenn du jetzt auch in der Beratung bist, was soll man machen? Weil ich glaube, das ist die große Frage, die auch wirklich viele Leute da draußen gerade interessiert in dem Bereich, wie können sie jetzt agieren? Also ist nicht so viel Geld da oder vielleicht sitzt nicht so locker, man will vielleicht nicht so richtig investieren, aber irgendwie merkt man schon auch, ah ja, wir müssten schon was tun, aber wir wissen vielleicht nicht so genau, was es gerade ist, aber wir haben schon verstanden, dass Social Media und Content irgendwie wichtig ist, aber es kostet auch alles Geld und wir wissen nicht genau, wo wir ansetzen sollen. Was würdest du so jemandem sagen?
Also wenn ich da sehe, was da teilweise manche Influencer auch bekommen an Budgets oder an Räder für die Tür gestellt bekommen, ich glaube, das ist schon auf der einen Seite der richtige Weg. Also ich denke, du erreichst die Leute schon extrem gut über so dieses direkte Marketing. Wenn dir jemand einfach sagt, okay, ich bin super happy mit dem Bike, dann kauft ein anderer das vielleicht auch. Also das macht schon absolut Sinn. Nur müsste vielleicht ein Teil des Budgets auch mal wieder abgezwackt werden, um doch auch irgendwie hochwertigen Content zu machen, weil ich denke, es holt uns am Ende oder es holt die Kunden halt schon auch ab. Also wenn du eine geile Bildwelt hast, dann finde ich, ist das schon was langfristig einfach ja, da so eine Qualität etabliert. Ne? Also du kannst nicht nur quasi deine Produkte über irgendwelche Influencer oder Profis vermarkten lassen, sondern ich denke, du musst schon auch ab und zu mal irgendwie einen guten Film raushauen und da noch Gas geben.
Du hast ja Rafa gerade als sehr positives Beispiel genannt. Da ist es ja genau so gewesen. Und bis zum heutigen Tag, die hatten mal eine kurze Delle, aber jetzt gerade aktuell auch wieder extrem die Qualität ihres Contents gesteigert.
Voll.
Sehe ich genauso. Also ja, ich meine, deswegen machen wir ja alle den Job, weil wir daran glauben, ist klar.
Total. Also jetzt gerade, habt ihr nicht auch Paul im Büro sitzen? War das genau. Nicht so?
Ja.
Als ich seine Bilder gesehen habe von der letzten Kampagne von Rose, die sind so geil. Da habe ich einfach nur gedacht, ey, da war jeder fucking Cent einfach richtig investiert. Sorry.
Das schneiden wir einfach raus.
Kannst du machen, aber das war jetzt einfach
nur persönlich Spaß, bei mir,
wo ich dachte, ey, Hammer, ja. Das holt mich einfach komplett ab. Ja. So, wenn ich da auf der Website bin und ich mir denke, boah, sieht das geil aus, ja. Die Räder sind geil, die Fotos sind geil. Das muss einfach so sein.
Ja. Ja, und da auch. Paul ist auch Fahrrad super authentisch, fährt selber, der kann das total nachvollziehen, der weiß ja selber, was ihn abholt und entsprechend produziert er den Content. Das merkst du bei dem halt immer total.
Ich sag mal so, ich würde mich natürlich freuen, ich bin kein Filmmensch, ich bin so ein absoluter YouTube-Mensch, ich liebe es da, ich habe da so viele Abonnenten, ich liebe es mir da Sachen reinzuziehen und ich finde es eigentlich immer klasse, wenn Brands auch Geld in die Hand nehmen und ja, Fahrer, Fahrerinnen unterstützen, um vielleicht wirklich Content zu produzieren, der dann wiederum auch für längere Formate vielleicht, ne, nicht nur so für Ads oder so, sondern eben wirklich für eine Begleitung bei einem Rennen oder bei einer Experience. Da habe ich auch gerade eine geile Doku über Badlands gesehen, die war super geil zum Beispiel. Da weiß ich nicht, ob da Geld drin war oder nicht, aber die war einfach geil produziert und ich denke, das hilft ja auch einer Marke, sich nochmal langfristig zu etablieren, ja. Finde ich einfach immer, also gerade heute ist es so, wir haben ja alle keine Zeit mehr und keinen Bock mehr irgendwie, ja, uns lange was anzugucken, denkt man, aber trotzdem will man ja auch ein paar lange Formate haben, die einfach Spaß machen und auch informativ sind, ja, wo ich ein bisschen mehr habe als nur ein schnelles Durchgeswipe, durchgeklicke. So, jetzt kommt ja, absolut, die neue Jan-Ulrich-Doku raus, mega geil, fand ich, ja, das ist doch geil, wenn auch mal sowas Längeres wieder kommt mit ein bisschen mehr Inhalt.
Ja, weil wir müssen ja, wird ja unsere Aufgabe auch nächstes Jahr sein, die Leute zu motivieren, dass sie auch wieder viel Fahrrad fahren wollen und entsprechend dann natürlich auch von unseren Auftraggebern Produkte konsumieren und ja, bin ich voll bei dir. Na, du hast ja gerade selber das Beispiel genannt mit den, hast auf einmal die Klamotten gesehen und wolltest eigentlich nur Fahrrad fahren, weil du die Klamotten anziehen wolltest. Da bist du ja super ehrlich, aber das geht ja vielen so. Mir geht das ja, ich kann mich da ja auch nicht von frei machen, mir geht das ja auch oft so, dass ich einfach Bock habe, hab so ein neues Kit gekauft und denkst ja, willst du das jetzt mal ausführen, zieh ich jetzt mal an, gehst Radfahren. Kenne ich das Problem.
Genauso.
Oder nicht das Problem, sondern die Motivation.
Aber auch zum Beispiel, was glaube ich auch extrem hilft, also es ist so ein bisschen Hate, Hass, Hassliebe zugleich, sind ja auch diese ganzen Sachen wie jetzt Swift und Strava und diese ganzen, wo du einfach denkst, ach fuck, der ist jetzt wieder Rad gefahren, jetzt muss ich auch noch ein bisschen Rad fahren, ist ja auch am Ende gut für uns, wenn wir uns ein bisschen bewegen und wenn wir was für uns tun, ja. Also ist ja eine geile Motivation. Manchmal vielleicht auch eine Sucht für viele. Also da wische ich mich auch selbst bei, aber ich denke, wow, ich muss jetzt noch 2 Stündchen was machen. Aber letztendlich ist das ja eine geile Entwicklung, ja.
Ja, richtig cool. Ich finde auch diese Gegenüberstellung oder diesen Gegensatz halt mal aufzuweisen zwischen Advertising, also diesen Kurzformaten, wo man wirklich was verkaufen will schnell, also Content, aber auch grundsätzlich ist es ja Community Building, was ihr macht mit eurem Projekt. Und dass man da halt auch sieht, wenn das authentisch durchgezogen ist, weil es einfach auch aus einem authentischen Passionsursprung halt irgendwie entstanden ist, was das auch bedeuten kann. Jetzt kommt der Spiegel zu euch, ihr habt eine Aufmerksamkeit, ihr generiert einfach auch eine Audience, die immer größer wird und habt so gesehen ja auch einen gewissen Erfolg, der sich auch wirtschaftlich nutzbar machen lässt. Das steht natürlich auch außer Frage, was ja irgendwie gut ist, auf was ja das Ziel für viele ist. Dieser Community-Gedanke, der ist super cool. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu Community-Building sagen.
Das hatte ich ja, glaube ich, eben schon so ein bisschen angerissen. Also erstmal, ich hatte noch einen anderen Punkt zu Chinchin, was, glaube ich, auch immer sehr, sehr spannend ist, weil wir natürlich immer mega die Sorge haben, okay, sind die Touren zu teuer? Kann sich das noch jeder leisten? Man will ja auch nicht, ihr kennt das sicherlich, es gibt ja auch zum Beispiel von Rafa so Touren auf Mallorca, die kosten dann 5.000 Euro oder so für eine Woche. Ne? Das ist völlig absurd. Ja, oder, keine Ahnung, Jan Ulrich bietet das auch an. Das wahrscheinlich kostet bei dem 20.000 Euro. I don't know. Und man sieht sich ja so ein bisschen auch das Klientel alleine so ein bisschen über den Preis. Also wenn wir jetzt zu teuer werden, dann fallen vielleicht die coolen Leute von unten direkt raus. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen so ein Gamble, wo wir schauen müssen, okay, wer kommt, wie passt das am besten? Aber dann stellen wir oft fest, und das ist eigentlich echt immer ein bisschen lustig, dass jeder jeden Tag ein komplett neues Kit dabei hat. Ja, viele haben sich halt vorher nochmal eine neue Brille gekauft, ja, haben sich vielleicht noch eine andere Kassette, weil sie dachten, dass sie hier irgendwie die Berge fahren müssen. Also du merkst schon, die Leute, die herkommen, die sind auch schon bereit, Geld auszugeben. Ne? Und das heißt nicht, dass sie vielleicht viel Geld haben, aber sie sind einfach bereit für die eine Sache, die ihnen wichtig ist, nämlich Radfahren, Geld auszugeben. Und die haben halt auch Bock, zum Beispiel, sich einen guten Wein zu kaufen. Ja? Die haben vielleicht, trinken die dann nicht so viel, aber haben dann einfach Bock, 6 Flaschen von einem geilen Wein, von einem geilen Winzer zu haben. Und ich finde, das macht einfach Spaß. Und so wie ich es eben auch gesagt habe, wenn die dann wiederum sich nachher, und das passiert ja tatsächlich, die lernen sich hier kennen, vielleicht, da kommt das eine Pärchen aus Berlin und noch ein Pärchen aus Berlin, die kannten sich vorher nicht, fahren hier zusammen Fahrrad und connecten sich danach in Berlin. Das ist doch mega geil. Und dann sehe ich auf Strava, wie die danach zusammen Rad gefahren sind und danach noch einen Kaffee trinken gehen und so. Und dann schicken die uns Bilder in unsere, sozusagen, in unsere All-Star-Gruppe, wo alle drin sind, die schon mal da waren. Und das ist doch voll geil. Also das ist doch voll die, ja, das ist doch eigentlich dann voll das Community-Building, wenn du es so nimmst.
Beste Kompliment, ja.
Und also offensichtlich habt ihr ja dann auch noch ein bisschen Platz für weitere Sponsoren, oder? Bezüglich Brillen und Helm.
Würde ich nicht Nein sagen, ja.
Klamotten,
klar.
Ja. Ja, klar. Ja, sehr gut. Und wenn man sich jetzt dafür interessiert und das hier irgendwie hört oder liest, wo geht man hin?
Auf Instagram auf jeden Fall, Chinchin Cycling oder auf chinchincycling.cc auf unserer Website.
Für alle, die nicht wissen, wie Chinchin geschrieben wird, wird C-I-N-C-I-N geschrieben.
Sehr gut.
Ja. Ja, Peter, war cool mit dir zu reden. Schön mehr zu erfahren über dich und dein Projekt.
Ja, cool. Nee, dann, ey, Dominik, Tim, danke, dass ich hier die Möglichkeit hatte heute, ein bisschen was zu erzählen. Ist auch nicht, bin ich auch nicht gewohnt. Hat Spaß gemacht. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn vielleicht nächstes Jahr das ein oder andere Projekt zustande kommt. Ihr seid auf jeden Fall beide immer herzlich hier eingeladen bei uns in unserem kleinen Dörfchen hier in Rheinhessen. Ist echt cool hier. Vielleicht nicht ganz so schön wie in Südafrika, aber ist schon auch im Sommer, ist schon hier sehr nice. Und ja, bleibt gesund jetzt über den Winter und dann hören wir uns.
Super, mach's gut.
Danke, Peter. Ciao. Das Gleiche gilt auch für dich. Ciao.
Bye.
Movement. Branding for the Bike Industry. Ist eine Produktion der Adlabs GmbH. Redaktion und Produktion Dominik Wieschermann und Tim Maktuszewski. Ton, Musik und Schnitt Niklas Butzke. Artwork Marius Burgmann. Neue Episoden erscheinen regelmäßig, unregelmäßig, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt diesem Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen geht einfach auf adlibs.io und schreibt uns eine Nachricht.